Sie hören Kontrafunk aktuell. Als am 1. November 2024 in Deutschland das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz in Kraft trat, war dem ein langer gesellschaftlicher Streit vorausgegangen. Im Kern geht es darum, sogenannten trans-, intergeschlechtlichen und nicht-binären Personen ein vereinfachtes Verfahren für ihren Geschlechtseintrag und Vornamen beim Standesamt zu ermöglichen, ohne Gutachten oder Gerichtsverfahren, wie das noch beim früheren transsexuellen Gesetz notwendig war. Doch das Gesetz konnte den Konflikt nicht befrieden, ganz im Gegenteil. National wie international wird weiter heftig gestritten. Wir wollen uns darüber unterhalten mit der Publizistin Birgit Keller. Herzlich willkommen, Frau Keller.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, über dieses Gesetz zu sprechen.
Frau Keller, hat dieses Gesetz Ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt oder waren Sie vielleicht sogar eher angenehm überrascht?
Die schlimmen Befürchtungen bestätigen sich und sie werden noch schlimmer werden, kann man sagen, zumindest für Deutschland, weil Sie haben zwar in Ihrer Einleitung gesagt, es sei ein langer Streit vorangegangen, es ist aber keine Debatte vorangegangen bei Einführung dieses Gesetzes. Trotz Streit ist dieses Gesetz verabschiedet worden. Trotz aller Bedenken gegen dieses Gesetz hat man es eingeführt. Und die Ergebnisse bekommen wir jetzt. Die ersten Anzeichen sind schon da, wo sogenannte Transfrauen sich versuchen einzuklagen in bislang geschützte Frauenräume. Und das wird noch mehr werden, denn wenn man einmal zulässt, dass Männer sich einfach zur Frau erklären können, also dass das einfach nur eine Frage einer Selbstbezeichnung ist, dann dringt das natürlicherweise in alle gesellschaftlichen Bereiche vor und überall können Männer jetzt beanspruchen, Frau zu sein. Und die Entwicklung zeigt sich, dass wir das wiederholen werden in Deutschland, was in anderen Ländern schon längst experimentiert worden ist.
Und nicht zum Guten, wie ich so heraushöre aus Ihren Worten.
Nein, nicht zum Guten, denn wir wissen aus Ländern wie Amerika oder auch gerade aus England, wo man so etwas wie diese Self-ID-Gesetze, das ist der englische Begriff, also die Selbstidentifizierung des eigenen Geschlechtes, schon länger kennt. Und wir haben auch im internationalen Sport schon lange gesehen, dass es in zahlreichen Sportarten immer wieder zu Zwischenfällen kommt, also wo auch Frauen nicht nur ihre Plätze verlieren und ihre Medaillen, sondern wo eben Frauen auch tatsächlich körperlich verletzt werden, weil man sie zwingt, auch in Kontaktsportarten mit Männern zu kämpfen. Zuletzt hat die ganze Welt bei den Olympischen Spielen in Paris gesehen, wie das beim Boxen aussieht, wenn eine selbsterklärte Frau, Imane Khalif, sogar Olympia gewinnen kann und dabei echte Frauen aus dem Ring boxt. Also das Frauenschlagen ist jetzt olympisch gewesen. Wir sehen aber auch, wir haben die Erfahrung, gerade auch aus England, wo so etwas wie das Self-ID seit dem Jahr 2010 bereits eingeführt war, dass es dort ein massives Problem gibt mit sogar sehr vielen Sexualstraftätern, die sich selbst zur Frau erklären und damit beanspruchen und auch tatsächlich Platz bekommen im Frauengefängnis. Im Staat New York, also auch in Amerika, gibt es verschiedene Staaten, die das sehr exzessiv betrieben haben. Im Staat New York sitzt sogar ein Frauenmörder im Frauengefängnis, weil er beansprucht, eine Frau zu sein. Zu all diesen Dingen führt es. Es ist quasi, wer A sagt, muss B sagen. Wer A sagt, nämlich, dass man sich einfach zur Frau erklären darf, ohne dass biologisch in irgendeiner Form ein Nachweis da sein muss, also keine objektive Messgröße mehr da sein darf, dann kann man das B nicht mehr verweigern, nämlich den Zugang und die Rechte, die Frauen eben auch exklusiv haben, vielleicht im Gegensatz zu Männern. Und in anderen Ländern sieht man die Probleme. In Deutschland hat man all diese Warnungen aus dem Ausland ausgeblendet. Und wir wiederholen jetzt erst einmal alle Probleme, die das Ausland bereits wieder in der Rückabwicklung ist.
Der US-Präsident Donald Trump hat unlängst ein Dekret unterzeichnet, das vom NOK, also dem Nationalolympischen Komitee der USA und auch dem Paralympischen Komitee der USA so verstanden wird, dass er damit den Start von Transfrauen in US-Olympiamannschaften verbietet. Hat Donald Trump da einen Punkt? Hat er da eingedenk dessen, was Sie jetzt bereits gesagt haben, dass er dem eben vorbeugen oder dass er das verhindern will, also dass Transfrauen sich ungerechtfertigte Vorteile in Kontaktsportarten zum Beispiel verschaffen? Hat er da also richtig gehandelt oder ist das in Ihren Augen fragwürdig?
Ja, selbstverständlich hat er dort richtig gehandelt, weil er nämlich dafür sorgt, dass der Frauensport wieder fair wird. Etwas, was eben jetzt für anderthalb Jahrzehnte unfair war. Wir haben ja nicht umsonst getrennte Kategorien, gerade im Sport zwischen Männern und Frauen, weil dort die Frage der körperlichen Verfassung, des körperlichen Trainings, aber auch des Körperbaus, der ist nun mal unterschiedlich zwischen Männern und Frauen. Und wenn wir als Frauen regelmäßig gegen Männer antreten müssten, würden wir immer nur verlieren, weil es dort schlicht um die körperliche Stärke geht. Und da sind wir als Frauen unterlegen. Deswegen haben wir bislang getrennte Kategorien, weil sonst würden Frauen niemals auf das Siegertreppchen kommen. So, das vorweg. Genau das hat Trump sozusagen wiederhergestellt, nachdem sein Vorgänger, vor allen Dingen Präsident Obama, das Ganze umgedreht hatte. Also Trump hat ja zu Beginn seiner Amtszeit gleich zwei Exekutivorder verabschiedet als Präsident. Der eine mit dem Titel Defending Women from Gender Ideology Extremism und der andere hieß Keeping Men Out of Women's Sports, also Männer aus dem Frauensport fernhalten. Und das Olympische Komitee reagiert jetzt eben genau darauf, dass sie sagen, weil es geht ja jetzt auch schon um die Qualifikation und die Frage, wer tritt in welcher Kategorie an. Und jetzt lese ich überall, dass das IOC jetzt Transfrauen die Teilnahme an Olympia verbieten würde. Das ist nicht ganz richtig. Selbstverständlich kann eine Transfrau in der Männerkategorie antreten, weil sie ist körperlich ein Mann. Also selbstverständlich können Transmenschen auch am olympischen Sport teilnehmen, allerdings in der Kategorie, der sie biologisch zugehören. Und es ist nicht das erste Sportevent oder der erste Sportfachverband, der jetzt langsam wieder zur Normalität zurückkehrt. Wir sehen das weltweit in verschiedenen Sportkategorien. Der Weltboxverband hat sich wieder zu einer biologischen Definition von Frau und Mann zurückbesonnen. Auch der Schwimmverband, auch der Dartverband jetzt aktuell. Also wir sehen, im Sport ist das Problem endlich erkannt worden, nachdem man jetzt jahrelang zugelassen hat, dass Männer dort in der Frauenkategorie antreten, rückt man es jetzt wieder gerade. Und dieses Signal aus den USA ist insofern wichtig, weil die Frage, wer darf bei Olympia teilnehmen und sich qualifizieren auch für diese Spiele, das strahlt natürlich auch in allen Ländern aus, bis hin zu Deutschland, wo eben genauso man jetzt für die Qualifikationen anfangen muss zu kämpfen. Und das jetzt eben nach Kategorien, die die Biologie definiert und nicht die freie Erfindung im Kopf.
Schönes Stichwort haben Sie geliefert mit dem Dartverband. Da gibt es ja mehrere Weltverbände. Der wichtigste soll wohl, habe ich gelernt, der WDF sein. Und der hat den Weg gewählt, eine dritte Kategorie einzuführen, eine offene, wo sozusagen Transpersonen antreten könnten. Wäre das auch eine Möglichkeit, so eine dritte Kategorie einzuführen, auch bei anderen Sportarten und Olympia?
Genau genommen ja. Also wenn man einmal diese Bewegung selber ernst nimmt, die behauptet, es gäbe mehr als zwei Geschlechter, stellt sich ja die Frage, warum man mehr als zwei Geschlechter in zwei Kategorien pressen muss. Also wenn es drei Geschlechter gibt, warum nicht drei Kategorien, um es mal so in einen Satz zu packen. Das Problem ist ja durchaus da, dass man sieht, es gibt nun mal Menschen, die rein biologisch vielleicht anders sind. Die sagen, ich lebe aber anders. Gleichzeitig muss man das mit der Fairness im Sport und auch mit dem Bedürfnis auch nach Integrität von der Hälfte der Weltbevölkerung zusammenbringen. Es kann ja nicht sein, dass jetzt quasi Millionen Frauen zurückstecken müssen, damit eine Handvoll Männer, die gerne Frauen wären, sich besser fühlen. Müssen sich deswegen Millionen an Frauen schlecht fühlen. Da ist ja keine Fairness da. Und genauso ist es eben im Wettkampf auch, dass man sagt, wir verstehen das Bedürfnis, dass auch Transmenschen Sport machen wollen, dass sie in Mannschaftssport spielen wollen, dass sie sich in Wettkämpfen messen lassen wollen. Gleichzeitig müssen wir das irgendwie in Einklang bringen, dass wir sagen, die körperliche Verfassung ist nun mal ein wesentlicher Bestandteil. Und um es mal so zu sagen, wenn ich als Frau dope mit Testosteron und dabei erwischt werde, dann fliege ich aus den Wettkämpfen raus. Ja, das gilt als Doping, ein zu hoher Testosteronwert, weil mit dem Männlichkeitshormon Testosteron kann man sich als Frau dopen, um bessere körperliche Kraft zu entwickeln. So, wenn jetzt eine Transfrau, die körperlich ein Mann ist, antritt, hat sie quasi diese erhöhten Testosteronwerte bereits im Körper. Das kann ja nicht fair sein, dass man sagt, ja, okay, sie entwickelt dieses Testosteron natürlich, wir betrachten sie trotzdem dann als Frau. Man sieht, das ist quasi nicht zu lösen, sondern es ist nur zu lösen durch eine weitere Kategorie. Und gerade in einem Sport wie Darts oder so, wo die körperliche Verfassung, glaube ich, deutlich weniger ausmacht als die Frage der Geschicklichkeit, sind offene Kategorien oder dritte Kategorien möglicherweise eine Lösung. Die Lösung kann niemals sein, dass quasi die Hälfte der Weltbevölkerung zurücksteckt, weil eine Minderheit sagt, wir wollen aber auch.
Kommen wir nochmal zu einem Fall in Großbritannien. Frau Kelle, Sandy Peggy, eine Mitarbeiterin des Nationalen Gesundheitssystems NHS, hat einen Prozess geführt gegen das NHS, weil eine Kollegin, die eine Transfrau ist, mit in der gleichen Umkleidekabine gewesen ist. Und dagegen wehrt sie sich. Sie selber ist wiederum beschuldigt worden der Diskriminierung und der Demütigung, weil sie diese Transfrau als Mann bezeichnet hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Fall, der ist ja immer noch nicht ausgestanden. Der ist ja in die nächsten Instanzen gegangen. Und gleiche Konstellationen können ja auch in Deutschland vorkommen. Wie löst man dieses Problem?
Dieses Problem lässt sich eigentlich nur lösen, indem man auch hier dritte Kategorien schafft und sagt, man macht vielleicht zusätzliche Umkleideräume wie Einzelkabinen oder solche Dinge, wo sich jeder umziehen kann. Aber das ist ein beispielhafter Fall, der hier gerade vor Gericht steht in England, der eben genau diese Problematik zeigt. Da ist also eine Frau, die arbeitet im Krankenhaus. Es gibt eine Frauenumkleide, also sozusagen eine Sammelumkleide für Frauen, eine für Männer. Und sie steht dort in der Frauenumkleide und plötzlich kommt jemand herein, der für sie wie ein Mann aussieht, der biologisch auch ein Mann ist, der aber auf dem Papier sein Geschlecht gewechselt hat. Und sie soll jetzt akzeptieren, dass sie in diesem Frauenraum, den man ja nicht umsonst eingerichtet hat, weil sonst bräuchte man auch nur eine Sammelumkleide, dass man ihr jetzt zumutet, dass sie sich neben jemandem umziehen soll, den sie für einen Mann hält und als Mann erkennt, weil er ein Mann ist. So. Man könnte diese Szenerie ja übertragen, genauso auch auf eine Schwimmbadumkleide, Sammelumkleide, wo vielleicht nicht eine erwachsene Frau steht und überlegt, was mache ich jetzt mit dem Mann, der hier gerade neben mir sich umzieht, sondern das könnten ja auch unsere Teenager-Töchter sein, die wir alleine ins Schwimmbad lassen und die plötzlich konfrontiert sind dort mit Männern in Umkleidekabinen, die einfach aufs Standesamt gehen und ein Papier unterschreiben und sich damit das Recht erkaufen, in einer Umkleidekabine für Frauen zu stehen. Das kann ja alles nicht richtig sein. Hier wird einfach das Schamgefühl von Frauen durchbrochen. Hier wird die Intimsphäre von Frauen angegriffen, aber auch ein Schutzraum. Die meisten Frauen fühlen sich unwohl in dieser Situation und das kann nicht sein, dass im Namen von Transrechten hier plötzlich Frauen ihre Ängste zurückstellen müssen oder erklärt bekommen, du darfst keine Angst haben, weil damit diskriminierst du jetzt diese andere Person. Und in Schottland wird jetzt genau dieser Fall vor Gericht ausgekämpft, nämlich die Frage, was ist eigentlich ein höheres Gut? Die Rechte der Hälfte auch der Bevölkerung in England oder das Recht eben von jemandem, der auf dem Papier das Geschlecht wechselt, ebenfalls in dieser Sammelumkleide zu stehen, auch wenn er nach wie vor im Übrigen biologisch ein intakter Mann ist. Dazu muss man wissen, in England gab es erst noch gar nicht so lange im April ein bahnbrechendes Urteil des obersten Gerichtshofes in England, der entschieden hat, dass im Sinne dieses Self-ID-Gesetzes in England die Definition von Frauen nur auf das biologische Geschlecht beschränkt ist. Das ist ein ganz neues Urteil. Es wurde sehr gefeiert von der feministischen Bewegung in England, weil es diese Richtigstellung endlich bringt, und zwar 15 Jahre nach Einführung eines Selbstbestimmungsgesetzes in England. Es hat 15 Jahre gedauert, bis endlich in einem obersten Gerichtshof wieder gerade gerückt wurde, dass wenn in einem Gesetz von Frau die Rede ist, dass man dann von einer biologischen Frau redet und nicht von jenen, die sich selbst zur Frau erklärt haben. Und das wird in England noch weitreichende Konsequenzen haben, wahrscheinlich auch auf diesen Fall, der jetzt noch nicht entschieden ist.
Mhm. Weltweit führen gesetzliche Regelungen zur sexuellen Selbstbestimmung beziehungsweise allgemein zur Selbstbestimmung einer Person, die von Kritikern als zu freizügig ausgelegt werden, zu heftigen Debatten nach wie vor. Vor allem Frauen fühlen sich von diesen gesetzlichen Regelungen in ihren Schutzräumen oder in ihrer Freiheit bedroht. Wir haben uns mit der Publizistin Birgit Kelle dazu unterhalten. Vielen Dank, Frau Kelle. Von Frau Kelle ist übrigens ein Buch erschienen, Gender Gaga. Vielen Dank nochmal für das Gespräch, Frau Kelle.
Sehr gerne.